Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem Podcast. Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Ty Parker, ich bin Transformationscoach und ja, worum geht's hier auf meinem Podcast, worum geht's in diesem Podcast? Hier dreht sich alles um Persönlichkeitsentwicklung und Transformation im Großen und zwar für neurodiverse Menschen. Das heißt, im Speziellen geht es um die Themen hoch- und vielbegabte Scanner-Persönlichkeiten. Es geht um das Thema HSP, also Hochsensitivität und ADHS, ADHD und natürlich alle Side-Effects, die wir damit haben. Also wenn du neurodivers bist, dann ist das hier genau dein Podcast und wir reden über den Weg zu deinem wahren Selbst. Wie er geht, wie er vor allen Dingen nicht geht, das ist das Wichtigere, spart nämlich unfassbar viel Zeit. Und dein Gehirn ist eben etwas anders als das der neurotypischen, deswegen brauchst du auch andere Wege und Lösungen und da bist du hier genau richtig. So, let's go, wir starten gleich mal rein. Ja, hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer weiteren Folge heute aus meinem Podcast What's in Your Brain. Und heute geht es gleich um den zweiten Teil der Baureihe sozusagen, der narzisstischen Familie, Part 2. Ja, es ist umfangreich und wahrscheinlich wird es noch einen dritten Teil geben. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich steige gleich mal ein. In dem ersten Teil, Part 1, habe ich ja schon mal ein bisschen beleuchtet, wie es innerhalb einer narzisstischen Familie aussieht, was der Narzisst so macht, was er sich für einen Partner sucht und was passiert, wenn die Kinder dazu kommen und auch, was die Kinder zu erwarten haben. Also, wenn du das noch nicht gehört hast, geh nochmal zurück. Ja, und jetzt geht's hier in diesem Teil um die Rollen in einer narzisstischen Familie. Die werden nämlich verteilt, und zwar von dem Narzissten. Und das ist eine super spannende Sache. Wenn du also ja selber festgestellt hast, dass da du sehr wahrscheinlich in einer narzisstischen Familie groß geworden bist, ich nenne es auch dysfunktionale Familie, weil das ist eine nicht funktionierende Familie, wie es üblich gedacht ist, wie es von der Natur aus gedacht ist und wie es eigentlich sein soll, sondern eben ja genau das, eine dysfunktionale Familie, dann kannst du hier jetzt mal gucken und es ist ganz spannend hinzugucken, ja die Strukturen in der Familie, wer macht was, wer bekommt welche Stelle. Also in diesem Familienkontext ist es so, dass bei dem Kampf, bei ihrem Kampf um Zuwendung vom Narzissten, lernen die Kinder und der Lebenspartner übrigens auch allmählich, welche Verhaltensweisen ihnen irgendwie Punkte bringen und welche nicht. Ne? Die eigenen Bedürfnisse zu äußern ist dabei meistens keine gute Idee, das führt nur zu Attacken von Seiten des Narzissten. Daher entscheiden sich dann die meisten für die Option, den Weg des geringsten Widerstands einfach zu suchen und zu gehen. Und das ist das Verleugnen des eigenen Selbst und sich ganz nach dem Narzissten zu richten. Ja, die Belohnung ist ein gewisses Gefühl von Normalität und Kontrolle. Und zwar ein dysfunktionales Kontrollsystem, aber immerhin vorhersehbares Familienumfeld, also vorhersehbar. Das ist ein bisschen perfide, wie alles im Zusammenhang mit Narzissmus. Aber diese Rollen verfestigen sich dann allmählich und das wird dann auch später natürlich, wie die Kinder herangewachsen sind und dann rausgehen aus der Familie und dann ihre eigenen Familien gründen, wieder das nächste große Problem. Aber das gucken wir uns dann eben im Nachgang an. Okay, typische Rollen in der narzisstischen Familie, was sind das? Also als allererstes erstmal der Befähiger. So, irgendjemand muss diesen Narzissten dazu auch befähigen, dass er das tun kann, was er tut. Das ist meistens und in der Regel der Lebens- oder Ehepartner. Das kann jedoch auch eines der Kinder sein, was zu dieser Rolle konditioniert wird. Der Befähiger ist so der Handlanger und auch der treueste Verbündete des Narzissten. Der muss dann so alltägliche Besorgung ausführen, sich um die Grundbedürfnisse der Narzissten kümmern und die glückliche Fassade aufrechterhalten sozusagen. Der trägt also die Last auch ein bisschen, diese Familie nach außen so ein bisschen glücklich darzustellen. Der bestätigt natürlich den Narzissten in seiner Grandiosität, ne, indem er immer an seiner Seite ist und ihn umkreist. Also immer für ihn da ist, alles für ihn erledigt, alles tut. Und ein verlässlicher Befähiger, der immer bereit ist, auf den Narzissten zu reagieren, verschafft diesem Narzissten dann auch das Gefühl von Stabilität. Das findet er auch gut so. Und der Befähiger darf als Belohnung sozusagen seine Identität durch den Narzissten beziehen. und sich als sein Vertrauter empfinden. Also das, was eigentlich ein Partner ja eh sein soll. Aber hier wird natürlich nichts gratis gegeben, sondern hier muss der Befähiger damit leben. Ja, in meiner Familie war das mein Vater, ganz klar, der wirklich alles für meine Mutter gemacht hat. Bis zur Selbstaufgabe, mehr oder weniger, oder ja, Selbstaufgabe gehört dazu, aber eben sich dann so auch einzuordnen. In dieser Generation dieser Kriegskinder, die geboren sind, eben von den Jahrgängen 35 bis 45, gehört ja auch sowieso so ein Ehebild dazu. Irgendwie der Mann sorgt eben für alles und die Frau ist dann happy. Hier durch die Narzissten befeuert wird das Ganze natürlich richtig ad absurdum geführt. Der Narzisst selber gibt eigentlich gar nichts und nimmt die ganze Zeit. Ja, hält vielleicht so ein bisschen irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, was er eigentlich gibt, ja eigentlich nur die Marschrichtung oder so, oder gibt aus, wie er es gerne hätte, und der Befähiger kann das dann alles umsetzen, so. Und bei uns war das eben ganz klar so, also die ganzen Grundbedürfnisse, auch alltägliche Besorgungen, dies, das, abgesehen vielleicht von so einer Einkaufsrunde, die meine Mutter gemacht hat, wo sie dann losgefahren ist und dann stundenlang unterwegs war, um mal ein paar Sachen einzukaufen. Das war dann eigentlich mehr so eine, die Königin rückt mal aus und fährt mal eine Runde und braucht dann auch ewig, um sich hübsch zu machen, anzuziehen und dann loszugehen und dann einzukaufen und dann noch irgendwo einen Kaffee zu trinken und dann wiederzukommen. Und dann war mein Vater aber auch schon wieder da, um den Wagen auszuladen und das alles reinzuschleppen. Das hat sie dann natürlich nicht gemacht. Das nur mal so, um zu zeigen, wie so die, das im Alltag aussehen kann. Also das ist wirklich, der Befähiger gibt sich wirklich komplett auf und ja, ist dann so der Partner zwar halt auch noch, aber das hat auch ein absolutes Geschmäckle, das beobachtet man auch und das ist auch drüber. Also das ist völlig drüber von normaler Partnerschaft und gesunden, ich helfe meiner Frau gern und so. Das ist alles weit darüber hinaus. Der Narzisst nutzt das wirklich und man erkennt das auch und man sieht auch, dass der Narzisst irgendwie das einfordert nachher. Ist das so ein Automatismus? Das wird dann natürlich über Jahrzehnte so eingespielt und durchgezogen. Wird dann auch immer ein bisschen extremer und auch skurriler, wenn man von außen drauf guckt, ne? Ja, das ist so der Befähiger. Dann gibt es das goldene Kind meistens in der Familie. Das heißt, das ist fast immer, sucht sich der Narzisst ein bestimmtes Kind aus, um es nach seinem eigenen Bild zu formen. So, das ist meistens das älteste Kind, muss aber nicht. Ja, dies wird von ihm dann auch als so das gute Kind angesehen und so auch den anderen Kindern präsentiert. Das war in meinem Fall eben meine Schwester, ich bin der Zweitgeborene. Ja, und oft fällt diese Rolle eben dem ältesten Kind zu, in dem Fall war es so, und kann auch ein anderes Kind, das attraktiver ist oder mehr leistet, kann diese Rolle für sich gewinnen. Also wenn das dann irgendwie sich, kann sich auch mal ändern. Das goldene Kind wird vom Kind von dem Narzisst natürlich bevorzugt behandelt, das ist ganz klar. Also solange es sich natürlich so verhält, wie es von ihm verlangt, wie er es verlangt, ne? Ja, und dazu muss es auch Erfolge nach Hause bringen und das Ansehen der Familie verbessern. Das hat meine Schwester eigentlich ja so ein bisschen mit diesen schulischen Erfolgen gemacht. Das war jetzt aber auch nicht irgendwie hier Klassenbeste und nur die Einsen. Im Gegenteil, aber das wurde auch alles so hoch in den Himmel gelobt und das wird auch den anderen Kindern, in dem Fall mir oder den anderen Kindern, wird das dann auch immer so beigebracht. Also, dass dieses goldene Kind eben auch hier, das, man bekommt das dann auch um die Nase gehauen, dass das goldene Kind ja so toll ist und warum überhaupt? Das versteht man eigentlich gar nicht so richtig. Aber man wird ihm auch beigebracht, oder man wird den an die anderen Kindern wird beigebracht, diesem Kind dann auch den Respekt entgegenzubringen, den es verdient. So alles in Anführungszeichen, ne? Ja, und das goldene Kind wächst dann auch in dem Glauben auf, etwas ganz Besonderes zu sein. In Wirklichkeit liegt der Wert eigentlich nur darin, dem Narzissten immer ähnlicher zu werden. Weil der Narzisst zieht sich eben das goldene Kind eben als quasi, ja, sein Ebenbild heran. Und das ist eigentlich der einzige Wert, den er hat. Aber, ja, das goldene Kind, wie gesagt, empfindet dann, dass es etwas ganz Besonderes ist. Ja, traurigerweise war das bei meiner Schwester auch so, die dann auch damit groß geworden ist, herangewachsen ist, immer mit diesem, ja, ich bin was Besonderes und ich bin ganz was Besonderes und viel besonderer als alle anderen, hat sich sehr doll über andere Menschen gestellt, wurde dann auch selber sehr narzisstisch. Ja, ist halt dann so das Schicksal, in das man reingeboren wird. Und Ja, da muss man dann eben gucken, später als Erwachsener, ob man dann Grip an die Sache kriegt, ob man sich damit auseinandersetzt, ob man das Glück hat, irgendwann mal einen Stopp reinzuhauen ins Leben und zu sagen, okay, ich guck mal hin, wo bin ich denn groß geworden, wie und was für ein System. So als Kinder versteht man das erstmal alles nicht. Ich habe nur immer drauf geguckt und habe gesagt, wow, was ist hier los? Das ist alles verrückt. Aber da kommen wir später zu. Gut. Dann die nächste Rolle, die es gibt, geben kann in der Familie für die Kinder, ist das Ersatzelternteil. Ja, der Narzisst ist ja viel mit sich selbst beschäftigt, braucht auch ständig Bestärkung und alles, der hat auch eigentlich auch gar keine Zeit, sich um alles zu kümmern. Das heißt, der überträgt dann Verantwortung auf den Lebenspartner oder auch auf Kinder, sich um Kinder zu kümmern. Also dann wird dann meistens oft dieses goldene Kind auch noch als Ersatzelternteil herangezogen, was dann Verantwortung übernehmen muss für andere Kinder. Deswegen, wenn mehrere Kinder vorhanden sind, wird eben dann eins noch zum Ersatzelternteil ernannt und dann, ja, bestimmt und dann auch pauschal damit beauftragt, sozusagen sich um seine Geschwister zu kümmern. Von diesem sozusagen kindlichen Erwachsenen wird dann eben erwartet, dass er die Bedürfnisse seiner Geschwister erfüllt. Das ist natürlich außerordentlich schwer. Außerdem kriegt er auch noch Ärger dafür, wenn sich die anderen Kinder da nicht benehmen, weil schließlich hat er ja den Auftrag gekriegt, sich um die zu kümmern. Also dieser kindliche Erwachsene sozusagen ist ja auch völlig überfordert mit seiner Rolle. Und um diese Last seiner Rolle überhaupt gerecht zu werden, muss er seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche völlig zurückstellen. Und richtig wichtige, essentielle Entwicklungsphasen des Ausprobierens und auch der Freiheit irgendwie auch überspringen. Das heißt, da gibt es ja auch gar keine Aufmüpfigkeit gegenüber dem Narzissten und diese Natürlichkeit, sich eben, wie gesagt, auszuprobieren, dann auch später in der Pubertät oder so, das fällt alles flach. Oft wird dieses Kind oder der junge Erwachsene dann auch außerordentlich rigide und ernst. Das kann ich auch bestätigen, ist bei meiner Schwester genauso passiert. Und bietet seinen jüngeren Geschwistern Raum, sich zu entwickeln oder opfert dabei jedoch sein eigenes Recht auf Kindheit sozusagen. Gut, bei mir war es ein bisschen anders. Ich glaube, ich habe mich ziemlich rausgezogen einfach aus der Familie, aber dazu hatte ich natürlich Raum, mich zu entwickeln, das stimmt. Aber da kommen wir gleich noch zu, weil ich hatte ja auch eine Rolle. So. Ja, und natürlich ist das eine super schwere Rolle, wenn so ein Kind eine Erwachsenenrolle übernehmen muss. Und das ist halt schwierig, ist ja schon schwierig, als Erwachsener überhaupt Kinder großzuziehen. Als Kind ist das eigentlich unmöglich. Und dabei kommt es eben zwangsläufig zu Fehlern. Und dieser Ersatzelternteil, der sieht seine Schuld dann dafür auch noch bei sich und verinnerlicht auch noch enorme Schuldgefühle, die ihn auch sein Leben lang verfolgen, ja, können. Und da sein Wert für die Familie auch nur in seiner Pflichterfüllung gemessen wird, wird es im späten Leben oft zu einem Workaholic und gründet früh eine Familie, um dort weiterhin die Rolle des Kümmerers auszuleben. Genauso ist das bei meiner Schwester auch passiert, die eigentlich ja auch nur aus Arbeit, 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 Arbeit bestand. Also diese Pflichterfüllung und auch später noch die Rolle bekommen hat, sich dann auch im Alter um die Eltern zu kümmern und das auch noch viel gemacht hat, auch sowieso, weil sie ja auch das goldene Kind war, zusätzlich noch, oder das ist ja hier die Rolle, genau, die wir vorher besprochen haben, also das goldene Kind und dann noch Ersatzelternteil. Also man sieht schon, die Belastung der Kinder in diesem narzisstischen Familiensystem ist immens und der Abfuck an der eigenen Identität ist auch immens. Ja, die nächste Rolle, die wir hier besprechen, ist die Rolle des Sündenbocks. Hatte ich dann so in meiner Familie ein. Der Sündenbock muss halt herhalten, wenn es dem Narzissten schlecht geht. Der Narzisst ist halt permanent in Anspannung und Gereiztheit. Die verschwindet nie. Das wird immer nur ein bisschen verdrängt. Und der Narzisst braucht daher jemanden, auf dem er seine Frustration und seine Wut abladen kann. In meinem Fall ist das dann bei mir gelandet oder in unserem Fall, in unserer Familie. Und Ja, da meine Mutter das auch an Außenstehende nicht ableiten konnte, brauchte die dann jemand da in Fleisch und Blut. Und das führt oft dazu, dass es dann auch so ein bisschen das böse Kind in der Familie benannt wird oder das böse Kind zu sein. Und war natürlich überhaupt nicht böse, aber den Eindruck habe ich natürlich vermittelt bekommen. Und ja, das ist sehr oft passiert, dass dem Zweitältesten, manchmal aber auch einfach dem schlechtesten oder aufmüpfigsten Kind. Ne? Das ist natürlich eine Rolle der Sündenbock, wenn der unbequem ist, wenn da ein Kind aufmüpfig ist. Hatte ich alles, war ich alles, Rebell, aufmüpfig. Ich glaube auch heute sagen zu können, dass ich aufgrund meiner Struktur, wie ich eben bin, als Hochfühlbegabter auch sehr schnell diese Sachen durchschaut habe. Und auch, ich erinnere mich auch daran, dass ich da meine Mutter sehr gereizt habe, natürlich damit, dass ich das nicht ernst genommen habe und so, ja, aufmüpfig halt, ne? Und dann wird dieses Kind natürlich auch zum Problemkind erklärt, das wurde ich dann eben auch, und zur Zielscheibe dann von Angriffen und Wutausbrüchen. Sozusagen, so da, wo das goldene Kind nichts falsch machen kann, da kann der Sündenbock halt nichts richtig machen, das ist halt so die typische Rolle. Ja, die anderen halten das dann eben für normal, ne? Dass man die unterdrückte Frustration auf den Sündenbock abzuladen, das hat meine Schwester dann auch gemacht. Und dieser Sündenbock, eigentlich wird er davon so von überwältigt, dass er eben oft psychische Erkrankungen hat und entwickelt sich natürlich auch verhaltensauffällig. In meinem Fall kann ich sagen, dass ich zumindest ja ADHS habe und das ja schon mal ein Riesenpunkt ist auf dieser ganzen Liste. Dazu kommt auch, dass meine Mutter auch ihre Wut und Frust eben auch physisch an mir ausgelassen hat, also mit Schlägen und auch mit Gegenständen und Ähnlichem. Die Schläge an sich sind oft gar nicht vielleicht das Problem. Also die Schmerzen vergehen ja, die vergisst man auch. Aber der psychische Missbrauch eigentlich, der dahinter steht, auch dieses, dass man eigentlich gar nichts gemacht hat und aus dem heiteren Himmel kommt eben diese Wut und diese Angriffe und Ähnliches, das ist etwas, womit man dann Jahre verbringen kann in Therapie und auch das auszulösen wieder aus dem eigenen Körper und das ist das, wo der wirkliche Schaden entsteht. Also der Sündenbock zu sein, ist definitiv eine harte Nummer. Eigentlich trifft es für jede dieser Rollen zu, nur auf eine andere Art und Weise. In dem Fall war es halt so, ich war halt da der Sündenbock und so ist das halt gewesen. Dann eine weitere Nummer oder eine weitere Rolle, die es eben gibt in dieser Familienkonstellation, ist das verlorene Kind. Das sind so Kinder, also wir gehen jetzt mal davon aus, muss dann eben mehrere Kinder geben, ne? Also wenn du jetzt so drei, vier, fünf Kinder da sind in so einem System und früher war es halt öfter, waren es viele Geschwister, heute ist das natürlich total rückläufig. Aber das verlorene Kind, wenn das eben keine Rolle zugewiesen bekommen hat, also weder das goldene Kind war noch der Sündenbock, dann ist das so ein bisschen das verlorene Kind. Das hat so gar keine Aufgabe, gar keine Rolle. Das hat einfach nur die Rolle, ruhig zu sein, nicht aufzufallen, nicht zu stören, sich da im Hintergrund zu halten. Der wird auch irgendwie vernachlässigt und auch fast vergessen. Die sind dann so in diesem Familiensystem, laufen da rum, die können machen, was sie wollen, aber die kriegen halt auch überhaupt keine Aufmerksamkeit. Oft liegen die so einfach in der Mitte zwischen den Kindern und Geschwistern. Das sind dann so diese mittleren oft. Das können aber auch die jüngsten sein. Also man kann das immer nicht so festlegen, ne? Aber es ist oft eben so, dass es dann so die mittleren sind. Ja, und die wachsen so mit dem Gefühl auf, nicht zu wissen, wo sie hingehören. Und später im Leben sind das dann auch Menschen, die so gar nicht ihren Platz finden, die sich so überhaupt nicht in der Welt zurechtfinden und die fühlen sich auch ungewollt und ungeliebt und die werden auch nicht selten depressiv. Also ja, was ist besser, ne? Also ich denke immer so wenn ich das dann so lese oder wenn ich das verstehe, ja, verlorene Kind, ja, ist auch wirklich verloren irgendwo, ne? Also beim Sündenbock hast du wenigstens den Vorteil, da kommt eine offene Aggressivität, da kannst du dich gegen aufstellen und hast dann zumindest so ein bisschen ein Feindbild. Beim verlorenen Kind, ja, dadurch, dass du so gar nicht stattfindest, kannst du dich halt auch an nichts reiben, ne? Es ist halt, ja, fühlt sich dann halt ungewollt und ungeliebt und so. Und ja, Und das hat halt eine sehr trostlose Kindheit auch. Und das zieht sich halt dann sehr auch in seinen Kopf zurück und verliert sich natürlich auch in Fantasien. Also diese ganzen Dissoziationen, das sind ja ein Schutzsystem. Dissoziieren ist ein Schutzsystem des Nervensystems. Das ist wie ein neuronales Betäubungsmittel sozusagen, Dissoziation. Und ja, das kann dann halt stundenlang damit verbringen, zu lesen, Filme anzuschauen oder Videospiele zu spielen oder sich einfach so rauszuziehen. Und dieses Abdriften gibt dem Kind dann halt so eine Illusion von Ruhe und Kontrolle. Unter der Oberfläche ist da natürlich ordentlich was los. Da ist so ein ganz starkes Gefühl, auch des nichts wert zu sein, ganz geringer Selbstwert. Ja, und nicht gehört und gesehen zu werden natürlich. Und das bleibt natürlich auch bis ins Erwachsenenalter und führt dann eben zu entsprechenden Problemen natürlich, wenn ich dann in die Welt hinausgehe und möchte dann vielleicht selber eine Partnerschaft oder. Ganz große Themen, die man dann angucken darf. Ja. Nächste Rolle, die es dann noch gibt, ist das göttliche Kind. In vielen narzisstischen Familien ist das so, dass ein Kind so behandelt wird, als schwebe es über den Ding. Das ist dann, ja, dieses, das wird so, ja, das ist, das soll auch möglichst so unverdorben und unschuldig bleiben und rein sein. Also dieses göttliche Kind wird typischerweise, ist das meistens das jüngste Nesthäkchen. Und das wird so ohne irgendwie nachvollziehbare Gründe, ne, wird das in den höchsten Tönen gelobt. Ne? Also dieses goldene Kind, das unterscheidet sich davon, daher, dass es nicht so der Zögling des Narzissten ist. Der darf eigentlich sein, wer er will. Oft, da liegt auch kein Leistungsdruck, sich zu beweisen zu müssen oder so. Das ist einfach, da wird dann gesagt, ach, hier, guck mal, unser süßer Kleiner und so. Ja, und anstatt sich aber irgendwie zu verändern und Dinge zu erreichen, soll es eigentlich so bleiben, wie es ist. Also es soll eigentlich so ein niedliches Kind bleiben und das soll auch ewig da bleiben und bleibt so der kleine Junge oder das kleine Mädchen, ne, auch meine Kleine, komm mal her und so, das möglichst immer unter den Fittichen bleiben soll. Das ist so ein ganz, ja, ist wie so ein im goldenen Käfig gefangener kleiner Schatz, so. Oft gerät es dann in die Rolle von so einem drolligen Maskottchen oder Spaßvogel auch. Ja, der mit seinem süßen und lustigen Verhalten Erleichterung bietet, um die Spannung der Familie zu verdecken. Da habe ich bei mir auch so gemerkt, also ich habe Anteile davon. Ich war natürlich das jüngste Kind, ich war natürlich das Nesthäkchen, ich war aber nicht so das göttliche Kind im Sinne von, aber ich hatte sehr viel Humor und ich konnte sehr viel Leichtigkeit bringen eben in die Familie und das hat meine Mutter dann auch immer toll gefunden. Da bin ich dann quasi so ein bisschen aufgestiegen. Und das ist auch etwas, diese Rollen, die wir hier besprechen, das sind Rollen, die sind übergreifend. Das heißt, die sind nie fest, sondern die können eben auch wechseln. Und zwar je nach Belieben und ja, von Jahr zu Jahr oder ne, je nachdem können die Positionen immer wieder neu besetzt werden. Wenn das eine Kind dann auf einmal, was weiß ich, in der Schule doch abgeht, dann kann es eben den Status ändern, genauso auch andere. Also diese Rollen sind nicht fest, man kann auch mehrere Rollen innehaben, also die sind nicht als statisch zu sehen. Der Narzisst teilt die eigentlich zu und entzieht die also, wie es ihm beliebt. Also ja. Und vor allen Dingen merken das natürlich auch die Kinder, dass sie eben auch ihre Stellung verlieren können. Also die sehen dann auch, oh, auf einmal ist jetzt hier das schwarze Schaf auf irgendwie doch irgendwie das goldene Kind. Also so, das goldene Kind merkt dann zum Beispiel, oh, wenn der schwarze Schaf hier oder wenn der Sündenbock, ich nenne jetzt mal schwarze Schaf, also wenn der Sündenbock hier irgendwie was Tolles macht, dann ist meine Position hier auf einmal auch gefährdet. Ja, das ist natürlich auch ein Problem, was wieder zu Spannung unter den Geschwistern sorgt, ne? Ja, also das sind alles so hier im Groben, ist es im Groben das, was erstmal dazu führt, dass diese verschiedenen Rollen so eingenommen werden. Und auch wenn die Macht irgendwie beim Narzissten liegt, geben die Rollen irgendwie den anderen Mitgliedern also so eine Illusion von Kontrolle. Ne? Also das sind ja auch so Bewältigungsmechanismen, um Hilflosigkeit zu überspielen. Dieser Befähiger zum Beispiel, der findet Ziel und Richtung eben in seiner Nähe zum Narzissten. Ne? Und das ist ja oft auch dann eben der Lebenspartner ja eh. Und ja, und der sorgt sich halt dann um dessen Bedürfnisse. Und dann hat er ja schon eine Aufgabe und ein Ziel und bringt das Ganze auch so ein bisschen so dieses Gefühl von Familie. So. ja, das goldene Kind kann eben ja diesen auch Stolz daraus natürlich beziehen. Deswegen ja auch dieses Gefühl von ich bin was Besseres und so, aus diesem hohen Status, den er innerhalb der Familie bekommt. Und das Ersatzelternteil bekommt eben so eine Aufgabe, die ihn auch irgendwie mit Zwischenmenschlichkeit oder Liebe sozusagen in Verbindung bringen kann. Ne? Also das fühlt sich dann ja schon fast an wie Liebe. Und das verlorene Kind ja, kann sich aus dem Schlimmsten raushalten und den Fantasien flüchten. Das ist dann halt so sein Ding. Und die Witze und Albernheiten des göttlichen Kindes erlauben dem halt dann eben die Stimmung der Familie zu beeinflussen. Ne? Die schlimmste Rolle ist eben beim Sündenbock. Da ist eben die Abwesenheit von Kontrolle das Schlimme. Ja, dass er immer diese Abladefläche für negative Emotionen bleibt, egal was er macht, egal wie er sich verhält. Der schwarze Schaf macht halt immer alles falsch. So. Ja. Ja, was könnten wir jetzt noch anschließend dazu sagen? Also erstmal, wenn man verstanden hat, dass eine narzisstische Familie eigentlich immer diese Rollen in sich trägt, dann kann man eben als nächstes eben hingucken, was man, ja, wie man damit letzten Endes jetzt umgeht, im Nachhinein zu verstehen, wo bin ich hier in diesem System gewesen, wer war ich, welche Rolle hatte ich, welche Rolle hatten meine Geschwister, wie hat sich mein Vater oder meine Mutter verhalten. Und dann kann man erstmal verstehen, dass diese Familie, aus der man kommt, alles andere als funktional ist. Es ist leider eine dysfunktionale Familie. Man hat dieses umgekehrte Fürsorgeprinzip, was ich im ersten Teil schon besprochen hatte. Das heißt, ja, da sind so viele Dinge falsch gelaufen, dass es einem schwerfällt, da jetzt noch von einer tollen Kindheit zu sprechen. Tragischerweise ist es so, dass man, selbst wenn man aus solchen Verhältnissen kommt, auch in Deutschland, Österreich oder Schweiz, also wenn du aus diesen Verhältnissen kommst, tragischerweise trotzdem da rausgehst und wahrscheinlich sagen wirst, boah, ich habe eine tolle Kindheit gehabt. Habe ich auch früher regelmäßig immer und immer noch behauptet und gesagt und gesagt, boah, ich habe eine ganz tolle Kindheit gehabt und super. Also die Mechanismen, die in unserem Gehirn arbeiten, um uns das zu verdrängen, was, ja, weil wir es ja auch dann als nur normal kennengelernt haben. Also man hat ja keinen Einblick in andere Familien. Nach außen wurde das Bild der glücklichen Familie gemacht. Das heißt, man hat da so viele Sachen, man stellt das ja auch nicht in Frage. Es ist ja deine Familie. Nach innen gibt es diese Familienloyalität, wir gegen die. Das heißt, es darf auch nach außen nichts dringen. Man darf, ja, das ist ein perfides System einfach, in dem man da ist, wo man eigentlich nur von Gaslighting, Manipulation und Brainwashing sprechen kann, wenn man es übersetzt, was ja schweren emotionalen Missbrauch darstellt, der irgendwo ja Menschen verkrüppelt, total in der Entwicklung hemmt und zu echt schweren gesundheitlichen Folgeerscheinungen führt. So. Einige zu nennen sind natürlich darunter Angstzustände und Depressionen, emotionale Verdrängung, ungesunde Vorstellung von Beziehungen, also Unfähigkeit, Intimität zuzulassen, verminderte geistige Reife, dann, ja, das sind alles so dann Dinge, die hinten rauskommen. Toxische Scham, noch ein ganz großer Punkt, den ich bestätigen kann bei mir, wo ich gemerkt habe, so wow, das geht eben weit über die normale, gesunde Scham hinaus und die wird so toxisch, dass man quasi instant auch wieder Flashbacks hat in die Kindheit zurück, gerade wenn man irgendwie das Gefühl hat, ich werde beschämt, und das sind alles so Flashbacks in die Vergangenheit, ins Kind, und da haben wir dieses Gedächtnissystem in unserem Körper. Das explizite Gedächtnis ist ja das, wo man drauf zugreifen kann, und dann hat man ja noch das implizite Gedächtnis. Das ist das, wenn Erinnerungen durch einfach bestimmte Aktionen oder Situationen auftreten aus dem Tiefen des Selbst, aus dem Körper, und einen dann lähmen und quasi sofort in einem Zustand treiben kann, in dem man wie gelähmt dasteht, wieder wie ein kleines Kind und überhaupt nicht mehr klarkommt. Das ist toxische Scham. Ich habe das erlebt bei meinen ersten Schritten hinaus auf die Bühne als Speaker, wo ich dann erstmal lernen musste, dass diese toxische Scham wieder hochgekommen ist und ich auf einmal nicht mehr sprechen konnte. Bis ich verstanden habe, okay, das ist toxische Scham und das wird ausgelöst. Zum Beispiel, der Narzisst hat ja einen narzisstischen Blick. Das heißt, der Narzisst guckt sehr abschätzig, wie so ein Richter, Augen so ein bisschen zugekniffen, Mund zusammengedrückt, schmale Lippen, guckt sehr abschätzig und wird in dem Kind immer wieder, gerade beim Sündenbock, immer wieder Gefühle auslösen von Scham und ja, sehr richterhaftes, richterhafte Blicke. Und allein ein Blick einer Person im Publikum konnte diese toxische Scham bei mir auslösen. So, bis ich verstanden habe, ah, das ist ja gar kein Narzisst, der guckt jetzt halt gerade mal irgendwie, vielleicht denkt er auch gerade an die Einkaufsliste vom Supermarkt und ist ein bisschen abwesend und guckt deswegen so ein bisschen leer. Und ja, dementsprechend kann das aber ausgelöst werden. Also die Mechanismen, die Schäden, die davon entstehen in uns, das sind im Großteil eben negative Auswirkungen, die eben außerhalb des Bewusstseins des Beteiligten sich manifestieren und sich hier quasi im Körper festsetzen. Ja, dieses System Familie bietet auch gerade genug Belohnung und Berechenbarkeit, um diese Familienmitglieder immer wieder einzuwickeln. Und diese endlose Jagd nach Anerkennung bietet zumindest eben so eine Richtung. Ne? Das ist halt, ja, aber es ist kein echter Fortschritt möglich und auch keine echte Verbindung. Das Perfide ist auch, wenn du jetzt auf so einer Umlaufbahn bist, als Satellit quasi, als Mond um diesen Narzissten herum, dann wird der Narzisst immer dafür sorgen, dass du auf so einer Umlaufbahn um ihn herum bist. Manchmal kommst du ihm sehr nahe, weil er sich vielleicht ein bisschen irgendwas bringt euch näher. Dann wird er dich immer wieder durch bestimmte Aktionen wie Beschämung und so wieder ein bisschen auf Abstand bringen. Und manchmal entfernst du dich auch ein bisschen von ihm, weil du vielleicht selbstständig wirst, rausgehst aus der Familie, anfängst zu arbeiten, rauskommst, eigenes Leben anfängst. Dann wird der Narzisst wieder zum Charmeur und versucht wieder dich einzufangen, dich wieder näher an ihn heranzuziehen, wieder auf deiner Umlaufbahn, damit du wieder auf der Umlaufbahn um ihn bleibst, damit du eben nicht zur Gefahr drohst, auf der Umlaufbahn hinauszuschießen und dein eigenes Ding zu machen und aus seinem Leben quasi rauszufliegen. So, das sind dann immer diese Mechanismen. Es geht dann halt in beide Richtungen. Auf der einen Seite die Richtung, ich stoße dich ab, und auf der anderen Seite, ich ziehe dich wieder ran, damit du immer schön genau da bist, wo der Narzisst dich haben will. Ja. Das nennt sich dann so ein bisschen die Umlaufbahn der Verzweiflung, ne? Wie so ein Mond. Und ja, versucht halt immer der Narzisst dich da in seinem Orbit zu halten. Ja, das zielt natürlich alles darauf ab, diese Kontrolle über dich zu behalten und auch, dass du keine richtige eigenständige Bewegung daraus machst, sondern immer irgendwie bei ihm bleibst. So. Ja, das gilt übrigens auch nicht nur für die Kinder, das gilt natürlich auch für den Ehe- oder Lebenspartner. Der wird natürlich genauso dann mit da behandelt und bekommt genau die gleichen Manipulationen zu spüren. Gut, ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein. Im nächsten Podcast gucken wir uns dann sozusagen nochmal ja, die einzelnen Sachen an, nochmal den Ehepartner, gehen wir nochmal drauf ein und die Realität einfach von einer narzisstischen Familie, wie läuft das eigentlich ab? Wie sieht es da eigentlich genau aus? So, da gehen wir nochmal rein und dann haben wir das auch schon sehr weit hier aufgedröselt. Und ich glaube, für heute reicht es. Und ja, danke, dass du da warst. Und dann freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist. Und ich freue mich, wenn du Hilfe brauchst, melde dich gerne bei mir. Dann helfe ich dir gerne und dann gucken wir da mal rein. Ansonsten wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag und eine schöne Woche. Bleib munter und ich habe euch lieb und bis bald. Euer Tai. Ja, und das war's für heute. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich unfassbar über ein Like. Ich freue mich auch noch riesig, wenn du den Kanal abonnierst und weiterhin dabei bist. Wenn dich der Inhalt interessiert hat, wenn du es toll fandest, dann gerne auch teilen. Freue ich mich total. Wenn du was über mich und mein Coaching wissen willst, auf meiner Seite www.tyronparker.de und du kannst mir natürlich auch auf Instagram folgen, tyron_thecoach. Ja, und dann freue ich mich einfach aufs nächste Mal. Danke, dass du da warst und bleib gesund und macht's gut. Euer Tai.